Wenn wir nicht den Kindern glauben wollen, wem dann? Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die heutige wunderbare Botschaft, die wir hier bezeugen möchten. Und ich glaube, das gewaltigste Kapitel, was über die Auferstehung spricht in der Bibel, im Neuen Testament, ist das 15. Kapitel vom 1. Korintherbrief. Mag alles zusammenbrechen, Hauptsache Jesus lebt und wir mit ihm. Hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, liebe Geschwister, liebe Gäste, stellt der Apostel Paulus eine Frage. Was nützt es mir, sagt er, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Und da gibt er gleich die Antwort. Wenn das wirklich so wäre, dass es kein Leben nach dem Tode gibt, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Keine Hoffnung auf die Zukunft, wenn es wirklich so wäre. Und manche Menschen sind ja der Überzeugung, dass mit diesem Leben, dass es das Einzige ist, dann ist alles aus. Dann gibt es eigentlich nur die Konsequenz, entweder beende ich gleich mein Leben oder ich versuche, diesem irdischen Leben das Beste abzugewinnen, essen, trinken, mich vergnügen, eventuell auch auf Kosten anderer. Aber das ist ja nur die eine kurze Aussage von Paulus. Viel mehr macht er deutlich, nein, lasst uns nüchtern sein, lasst uns auf Jesus schauen. Er ist der Beweis, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, denn er war tot, mausetot, aber das Grab ist leer, er ist auferstanden. Er schreibt, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wäre auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Auf Deutsch gesagt, wenn wir an einen Jesus Christus glauben würden, der im Grabe geblieben ist, der nicht auferstanden ist, dann können wir unseren Glauben gleich an den Haken hängen. Dann ist es nichts anderes als irgendeine der vielen Religionen ohne wirkliche Hoffnung. Aber es geht weiter. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Also die, die an Jesus Christus geglaubt haben, sind dann auch verloren, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Ja, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Und jetzt kommt ein neuer Satz. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, hat auch mit der Erbsünde zu tun, mit unserer Schuld, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling, als erstes Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Christen, Kinder Gottes, haben eine lebendige Hoffnung. Ihr Herr ist vorangegangen. Immer wieder gab es Menschen, die bezeugt haben, dass er gestorben und auferstanden ist, dass sie ihn lebendig gesehen haben. Er hatte ein Herrlichkeitsleib. Sie haben ihn gesehen. Immer wieder wird das bezeugt. Und das dringt durch bis in die heutige Zeit. Liebe Geschwister, wir haben ja wunderbar den Weg gesehen. Eigentlich die letzte Woche, beginnend mit dem Palmsonntag. Wir sehen dort die Palmenzweige. Der Jesus kommt nach Jerusalem auf einem Esel reitend. Die Leute sind begeistert. Die Massen jubeln ihm zu. Hosianna, unser König. Und dann haben wir die einzelnen Etappen gehört von den Kindern. Habt ihr wunderbar gemacht. Und dann kam der Karfreitag. Dort haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Vorgestern im Gottesdienst haben wir ausführlich darüber gesprochen. Er starb für unsere Schuld und Sünde. Und er wurde, nachdem er gestorben ist, ins Grab gelegt. Und heute Morgen haben wir gleich in der Einleitung gehört, die Frauen, oft gehen die Frauen immer voran, die ihn noch einsalben wollten, die gehen zum Grab, die haben sich noch überlegt, Mensch, wie kriegen wir den großen Stein weg, wer wird ihn uns wegschaffen? Und dann sehen sie plötzlich, das Grab ist ja leer. Die Engel da drin, aber was sie beinahe noch viel mehr bewegt hat, Jesus ist nicht da. Wo ist er? Die Bibel bezeugt uns immer wieder, Jesus ist auferstanden. Er ist so vielen danach begegnet, immer wieder seinen Jüngern und vielen mehr. Und ich möchte einfach Fortsetzung machen im Lukas-Evangelium, wo wir schon in der Einleitung hörten, wie die Frauen zum Grab kamen. Und am gleichen Tag noch gab es zwei Jünger, die haben alles miterlebt. Die waren bei den Elfen dabei. Und am Tage der Auferstehung, da sind sie mutlos von Jerusalem weggegangen. Sie haben sich von den anderen Gläubigen getrennt. Sie haben wahrscheinlich gedacht, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Er ist gestorben, verblutet dort. Lass uns nach Hause gehen oder wo immer auch sie hingingen. Die zwei Jünger aus Emmaus. Und ich lese da ab Vers 13 in Lukas 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. 11 Kilometer. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Es war der Auferstehungstag, aber das war noch zu viel für sie. Sie haben doch gesehen, wie er gestorben ist. Sie gingen zurück, sie verließen die anderen Jünger und waren auf dem Weg nach Emmaus nach Hause. Sie entfernten sich von den Geschwistern. Sie unterhielten sich unterwegs über all die Dinge, die geschehen waren. Das konnten sie noch nicht wirklich verstehen. Und dann kam der Jesus, aber sie erkannten ihn nicht. Sie dachten, es ist ein Fremder, der sich ihnen zugesellt. So ähnlich erging es ja auch der Maria Magdalena, eine dieser Frauen, die zum Grab kamen. Und dann ist sie noch einmal hingegangen und hat geguckt, wo ist er? Und dann war plötzlich hinter ihr ein Mann. Und dann heißt es in der Bibel, und sie dachte, es ist der Gärtner. Und sie fragt ihn, hast du meinen Herrn weggetragen? Wo ist er? Ich will ihn wiederholen. Und dann sagte der Jesus ein einziges Wort. Maria. Und es fiel ihr wie Schuppen von den Augen. Rabuni, Meister, Jesus. Und sie erkannte, es ist der Herr, der Auferstandene. Dieses eine Wort, Jesus nannte sie bei ihrem Namen, Maria. Daran erkannte sie es. Bis dahin waren ihre Augen gehalten. Wisst ihr, der Jesus ist der gute Hirte. Er kennt seine Schafe mit Namen. Er spricht uns mit Namen an. Wir sind ihm nicht unbekannt. Wenn wir seine Kinder sind, wenn wir ihn bewusst in unser Leben aufgenommen haben als Herrn und Heiland, dann kümmert er sich um uns. Dann kennt er uns und er führt und leitet uns. Und hier diese Emmaus-Jünger, die waren verzweifelt. Das war einfach zu viel für sie gewesen. Und darüber sprachen sie. Es gibt ja auch heute viele Themen, worüber die Menschen sich unterhalten. Man kann fast sagen weltweit, ob es die Kriege sind, ob es die Politik ist oder alles. Man kann vieles nicht verstehen. Diese Jünger, die haben sich über das unterhalten, was in Jerusalem geschah. Sie hatten solch eine große Hoffnung auf den Herrn Jesus gesetzt. Sie hatten die Vorstellung, er wird jetzt einziehen in Jerusalem. Er wird sich als König präsentieren. Sie als Jünger werden dabei sein in der Regierung. Das wunderbare Reich, von dem im Alten Testament immer wieder gesprochen worden ist, würde jetzt anbrechen. Und was dann? Nachdem er mit Jubel empfangen ist, hatten sie gerufen, kreuzige ihn. Und Gott hat nicht eingegriffen offensichtlich. Er starb zwischen zwei Verbrechern. Das war alles? Oh, wie schnell kann man doch auf die Tatsachen wieder zurückgeführt werden, dass es Probleme gibt. Vielleicht haben auch wir manchmal solche Gedanken wie Sie, wieso ist das jetzt so gekommen? Ich glaube, der Herr Jesus kennt uns. Er versteht unsere Situation. Vielleicht macht dich irgendetwas ganz besonders besorgt. In der Familie, am Arbeitsplatz oder sonst wo. Der Jesus begegnete seinen Jüngern. Er kam zu ihnen. Er wollte sie aufrichten. Und glaub mir, er möchte auch dich aufrichten. Er kennt dich beim Namen. Er weiß um deine Probleme, um deine Situation. Aber er kommt. Und sie erkannten ihn nicht, ähnlich wie Maria. Ihre Augen, so lesen wir, wurden gehalten, von Gott offensichtlich bewusst, sodass sie ihn nicht erkannten. Ja, und er spricht sie an. Er nimmt teil an unserem Leben. Was bekümmert euch? Worüber habt ihr gesprochen? Warum seid ihr so traurig? Und weiter in Vers 18, Lukas 24, da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Also ich finde diesen Vers so wunderbar. Ist denn Jesus Christus wirklich der Einzige, der nicht wusste, was dort in Jerusalem geschah? Du hast es verstanden. Im Gegenteil, er war der Einzige, der wirklich wusste, was dort geschah. Dass das im Ratschluss Gottes war, all das, was geschehen war. Nur so konnte die Welt gerettet werden, dass der Sohn Gottes bereit war, für die Sünden der Menschen zu sterben. Ja, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und dann fragt er weiter, Vers 19, und er sprach zu ihnen, was? Er stellt sich erstmal etwas unwissend, damit er hört, was sie sagen. Und sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Ja, sie hatten eine hohe Meinung von dem Herrn Jesus Christus. Und doch am Ziel noch vorbei. Er war mehr als ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott. Ja, das auch. Aber er war der Erlöser Israels und der ganzen Welt. Er war der, der gekommen ist, um am Kreuz von Golgatha für die Schuld der ganzen Menschen zu sterben, stellvertretend. Und sie fuhren fort. Ja, wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Sie hatten so sehr gehofft. Jetzt wird Israel von der Knechtschaft der Römer befreit. Jetzt wird Israel erlöst. Jetzt beginnt das goldene Zeitalter. Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen, die nicht erfüllt werden. Vielleicht hat Gott noch bessere Dinge mit uns vor, als wie wir uns das überhaupt nur vorstellen können. Ja, vielleicht, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du auch schon enttäuscht worden von Mitmenschen, vielleicht sogar von Gläubigen, vielleicht aus dieser Gemeinde. Vielleicht bist du enttäuscht worden von mancher Predigt, von diesem oder jenem. Ist das so entscheidend? Jesus enttäuscht nie. Glaub mir, Jesus enttäuscht nie. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und er nimmt dich deiner und meiner an. Und er hat Wunderbares mit uns vor. So wie er im Plan Gottes sein Ziel erreichte mit der Auferstehung, so werden auch wir unseren Weg erreichen, wenn Jesus mit uns geht. Und er geht mit uns, wie wir hier sehen. Ja, und es kommt noch dicker. Ihre Hoffnung war oder nicht erfüllt, Vers 22, zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab. Ja, manchmal können andere Personen einen verwirren. Nämlich warum? Sie fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Ja, manchmal mögen Frauen vielleicht sehr emotional sein, aber wir haben es doch gesehen, er war tot. Ein Soldat hat noch die Lanze in seine Seite gestoßen. Blut und Wasser kamen raus. Nein, er wurde ins Grab gelegt. Ein großer Stein wurde davor gestellt. Römische Wachen, dass nichts geschehen könnte. Wir haben es doch erlebt. Und jetzt sagen die, er soll leben? Und es geht noch weiter. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Was ist jetzt bloß los? Sie hatten die Geschwister verlassen, sie machten sich auf in ihr Haus, sie verließen die Gemeinschaft, sie waren enttäuscht. Aber Jesus hatte sich zu ihnen gesellt. Und jetzt begann ein Bibelunterricht, eine Bibelstunde, die hätte ich nur zu gerne miterlebt. Jesus richtet uns auf, wenn wir down sind. Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Immer wieder werden wir verwiesen auf das Wort Gottes, es zu lesen. Darin ist der Plan Gottes für die Welt und für uns persönlich aufgeführt. Das Wort Gottes kräftigt uns, bringt uns wieder voran. Und er brachte ihnen das Wort. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Warum musste Jesus leiden und sterben? Ich habe mal den Satz gelesen, weil Gott gerecht ist, war Golgatha nötig. Weil Gott gerecht ist, war Golgatha nötig. Und weil Gott Liebe ist, war Golgatha möglich. Er musste sterben für unsere Schuld und Sünde. Und Gott hasst Sünde. Aber er liebt uns Menschen. Er möchte uns nicht einfach in unser Verderben rennen lassen. Und dann hat er diesen Heilsplan ins Leben gerufen. Ich glaube, schon bevor es überhaupt die Menschen gab, stand bei Gott dieser Heilsplan fest. Er hat seinen geliebten Sohn in diese Welt gesandt, der stellvertretend, er, der ohne Sünde war, stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat. Und damit hat er den Weg freigemacht, zurück zum Vaterhaus. Wenn wir uns als Sünder erkennen und das bekennen, wenn wir dieses Gnadengeschenk Gottes, der Vergebung annehmen, persönlich, dann macht er uns zu Kindern Gottes. Christus musste leiden, er, der Schuldlose für uns Schuldige, und in seine Herrlichkeit eingehen. Er hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen, freiwillig, ist in diese Welt gekommen, hat sich total erniedrigt, nicht nur als Mensch, sondern bis zum Tode. Aber Gott hat ihn auferweckt, hat ihn zurückfahren lassen. Er ist jetzt in der Herrlichkeit bei Gott, dem Vater. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Sie waren an ihrem Ziel angekommen, das sie angesteuert hatten, 11 Kilometer. Er wollte weitergehen. Ich denke, das hat er bewusst gemacht. Er wollte sie auf die Probe stellen. Und wir sehen, wie sie diese Probe bestanden haben. Denn sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns, in welcher Situation du auch bist. Möchte das dein Gebet sein. Herr Jesus, bleibe bei mir. Ich brauche dich in allen Situationen. Ich brauche dich. Bleibe bei mir, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und daraufhin ging er hinein, um bei ihnen zu bleiben. Er ging mit in ihr Haus. Ist der Jesus auch in deinem Haus, in deinem Lebenshaus? Hast du ihn aufgenommen in dein Leben, in dein Herz? Und wenn ja, wo befindet er sich dort? Vielleicht noch im Eingangsbereich? Oder ist er das Zentrum deines Lebens? Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Das erinnert mich an das Wort, wo der Jesus ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium seinen Jüngern zugesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bis zu unserer letzten Stunde, die wir hier auf Erden sind. Er ist bei uns, bei seinen Kindern. Ja, wie wunderbar benutzte doch der Jesus das Alte Testament, um auf seinen Auftrag, um auf sein Leben hinzuweisen. Haben wir den Herrn Jesus schon im Alten Testament entdeckt? Und ich kann mir vorstellen, das wird hier gleich bestätigt, wie sehr die Jünger jedes Wort von dem Herrn Jesus aufgesogen haben. Mit jedem Schritt, mit jedem Kilometer haben sie in mehr Hoffnung geschöpft, sind sie aufgerichtet worden. Und jetzt war er im Haus. Und dann übernahm er, der Herr Jesus, eigentlich die Rolle des Gastgebers. Er war ja nur Gast eigentlich. Aber wir lesen das in Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach er den Segen, brach es und gab es ihnen. Abendessen, Brot war vorhanden, der Gastgeber eigentlich segnet. Hier übernimmt der Herr Jesus diese Rolle. Und dann heißt es in Vers 31, wunderbare Worte, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Brannte nicht unser Herz. Das ist das heutige Thema dieser Predigt. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Brennt dein Herz für Jesus? Oder ist es am Erlöschen? Gott redet auch heute noch. Auch er redet heute noch durch sein Wort zu unseren Herzen. Immer wieder werden wir Situationen erleben, wo der Jesus sich uns beiseite stellt und sich zu erkennen gibt. Und das hat Auswirkungen, wenn unser Herz für Jesus brennt. Wir lesen nämlich, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Ja, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, er wird den glimmenden Docht nicht löschen, so lesen wir es schon im Alten Testament, wiederholt im Matthäus-Evangelium. Und dieses brennende Herz, das möchte er uns geben und das hat Auswirkungen. Nämlich, und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Sie standen auf in derselben Stunde. Es war ein anstrengender Tag für sie. Ich kann mir vorstellen, sie haben so viel erlebt. Es ging ihnen so viel durch den Kopf. Gewaltiger Fußmarsch. Und jetzt sagten sie, wunderbar, der Jesus lebt. Jetzt können wir zufrieden schlafen gehen. Nein, sie hatten das Bedürfnis, nachdem sie Jesus wieder so neu in ihrem Leben erlebt haben, so hautnah, das können wir nicht für uns behalten. Was das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das müssen wir unseren Geschwistern in Jerusalem doch sagen. Er lebt tatsächlich. Sie waren sich einig. Kehrt Marsch. Sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Vielleicht hattest du auch schon manchmal den Gedanken, ich werde die Gemeinde verlassen. Ich werde keine Gemeinschaft mehr haben. Ich bin enttäuscht worden. Nein, Jesus enttäuscht nie. Er möchte uns zu sich holen. Wir sollen Gemeinschaft untereinander haben. Verlasst nicht die Versammlung, wie es im Hebräerbrief heißt. Sie gingen zurück. Sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Wer Jesus begegnet, erlebt Veränderungen in seinem Leben. Und sie sprachen zu den Elfen, oder die sprachen, der Herr, die sprachen zu den Zweien, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und dann waren sie dran, die beiden, die nach Emmaus gegangen waren und zurückkehrten. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Eine Stelle aus dem Alten Testament möchte ich euch nicht vorenthalten. Aus 1. Könige, Kapitel 10. Da heißt es in Vers 1, und die Königin von Saba hörte von dem Ruhm Salomos wegen des Namens des Herrn, und sie kam, um ihn mit Rätseln zu prüfen. Und in Vers 6 heißt es dann weiter, und sie sprach zu dem König, das Wort ist wahr, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich aber habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden. Du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Sie musste es mit eigenen Augen sehen, die Königin von Saba, den Reichtum, die Weisheit Salomos. Dann konnte sie glauben. Den Jüngern ist er begegnet. Er hat ihnen die Augen geöffnet für seine Herrlichkeit. Kennst du persönlich den Herrn Jesus vielleicht nur vom Hörensagen? Oder hast du ihn persönlich kennengelernt? Kannst du sagen, Jesus lebt, er lebt in mir und ich in ihm? Gott redet auch heute noch. Heute ist Ostersonntag. Ist das nicht ein idealer Tag, um den Herrn Jesus Christus zu begegnen, ihn, den Auferstandenen, der lebt? Du kannst ihn bewusst in dein Leben aufnehmen, ihm deine Schuld und Sünde bekennen und er vergibt gerne. Brennt dein Herz, wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit dir redet? Lasst uns anschließend jetzt ein Lied gemeinsam singen. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Ich wünsche mir, dass es auch dein persönlicher Wunsch ist, dass der Jesus in deinem Herzen lebt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, was für eine Botschaft. Du bist der Gekreuzigte, aber noch viel mehr, der Auferstandene. Und das gibt unserem Leben Hoffnung. Denn weil du lebst, dürfen auch wir leben in Zeit und Ewigkeit. Wir dürfen die Gemeinschaft mit dir teilen, denn du wirst wiederkommen, um die Seinen zu dir zu holen. Du bereitest Wohnungen im Himmel und kommst wieder, um uns zu dir zu nehmen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Osterbotschaft klar machst, dass du in uns diesen Wunsch zum Brennen bringst, dir zu gehören, mit unserem ganzen Leben und dir nachzufolgen. Amen.